Beten wir wieder gemeinsam. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In der Katechese-Reihe über die Familie geht es heute im Besonderen um die fruchtbare Liebe zwischen Mann und Frau. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass die Familie ja eine besondere Berufung hat, die Liebe in der Welt darzustellen. Gott ist die Liebe, das ist eine echte Aufgabe der Verkündigung des Evangeliums, wenn einem das gelingt. Und heute wollen wir sozusagen in der Familie ganz besonders auf das Elternpaar schauen, Mann und Frau. Es geht immer um die Liebe, wenn es ums Christentum geht. Und ich traue mich zu sagen, dass es eine wichtige und gar nicht immer so leicht zu erfüllende Aufgabe ist für die Eltern in einer Familie, dass Mann und Frau immer auch ein Liebespaar bleiben. Sich nicht nur definieren dann später als die Eltern ihrer gemeinsamen Kinder, sondern immer diese besondere Beziehung zueinander auch bewahren, diese Liebe. Und da geht es eben um verschiedene Aspekte. Und ein sehr wesentlicher Aspekt ist die Sexualität, um die es heute gehen soll. Da stütze ich mich ganz besonders auf das, was Johannes Paul II. Schon beginnend als Theologe und Philosoph in Polen, später auch als Papst, unglaublich entfaltet hat. Man nennt es heute die Theologie des Leibes. Das ist so reichhaltig, da hat die Kirche, glaube ich, noch viel daraus zu schöpfen. In Rom wurde ein eigenes Institut für Ehe und Familie, Johannes Paul II., gegründet, um das wirklich noch ganz zu erfassen, was da von ihm kommt. Aber so in den Grundzügen möchte ich mich sozusagen dran anhalten, weil es wirklich so schöne Gedanken sind, sehr schlüssig alle, die uns weiterhelfen können. Und als Erstes kann man sich mal überlegen, ob es stimmt, was landläufig ja oft behauptet wird, dass das Christentum ja unglaublich körperfeindlich ist. Ja? Dass die Christen irgendwie ein Problem haben mit Sexualität oder überhaupt mit der Leiblichkeit und so weiter. Trifft man außerhalb der Kirche diesen Vorwurf, man trifft es aber auch innerhalb der Kirche, wenn man zum Beispiel Religion sieht als etwas, was rein geistig stattfinden muss. Also das darf nichts mit irgendwelchen Niederungen der Körperlichkeit zu tun haben. Das sind lauter Dinge, die in Wirklichkeit Gedankengänge, die schon recht alt sind, die es schon in der griechischen Philosophie gegeben hat, die es im Buddhismus gibt, dass die eigentliche Erfüllung, Erlösung, wie auch immer man es nennen will, das Ziel, die Loslösung vom Körperlichen sein muss. In der griechischen Philosophie wurde es teilweise bezeichnet als der Leib, der Kerker der Seele ist, sozusagen die Seele ist gefangen in einem Leib, aber irgendwann wird sie dann vielleicht einmal befreit. Der Buddhismus, dem es darum geht, dass man immer weniger sozusagen vom Körper abhängig wird und so weiter. Wenn man auf das Christentum schaut, lassen sich all diese Dinge nicht halten. Weil das Zentrum unseres Glaubens ist es, dass Gott Mensch geworden ist. Das Wort ist Fleisch geworden. Ja, das ist das Zentrum. Darum geht's. Bitte. Also, man kann auf keinen Fall Leibfeindlichkeit oder die Ablehnung des Leiblichen mit dem Christentum in Eingang bringen. Ganz im Gegenteil. Ja. Das Christentum ist eine zutiefst leibliche Religion, wenn Gott selbst einen menschlichen Leib angenommen hat. Aber natürlich hat es auch in der Kirche solche Irrlehren gegeben. Die tauchen in verschiedenen Formen immer wieder auf, aber so die klassische Bezeichnung ist der Manichäismus. Der Mani war ein Philosoph aus Persien und das hat dann sehr starke Einflüsse auch auf die junge Kirche gewonnen. Es ist in Wirklichkeit immer das neue Auftauchen der Gnosis oder heute nennt man es Esoterik, der immer wieder diesen Gegensatz schaffen wollte, alles Leibliche ist böse, das Geistige ist gut und so weiter. Die Kirche hat sich ganz entschieden dagegen gewandt. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also wenn man jetzt glaubt, dass die Kirche Sexualität, das Leibliche, als etwas Minderes oder Negatives ansieht, sitzt auf dem völlig falschen Dampfer. Ganz im Gegenteil. Die Sexualität des Menschen wird von der Kirche und von unserem Glauben unglaublich wichtig genommen. Also etwas zutiefst Heiliges gesehen, etwas sehr Wesentliches für den Menschen, das ganz im Zentrum des menschlichen Lebens stattfindet, aber gerade deswegen eben auch heilig gehalten werden muss. Deswegen beschäftigt sich die Kirche nicht nur, wie es oft den Anschein hat, weil, weiß ich was, Theologen immer nur nach dem gefragt werden, aber doch auch wesentlich mit dieser Frage, weil das besonders Heilige auch besonders geschützt werden muss oder sich besonders sozusagen betrachtet werden muss. Deswegen muss Sexualität von Christen immer als das gesehen werden, nämlich als die Möglichkeit, die der Mensch hat, auch leiblich das Höchste oder auch den Höchsten zum Ausdruck zu bringen, nämlich Liebe. Das ist eine unglaubliche Fähigkeit, die der Mensch hat, dass er mit seinem Leib lieben kann. Deswegen ist es ja so furchtbar, wenn man Sexualität als Sport sieht oder als Freizeitbeschäftigung oder wie man es immer wieder jetzt seit Neuestem hört, Sex ist die wichtigste Nebensache der Welt. Das ist ein furchtbarer Ausdruck, das kann man über Sport sagen von mir aus oder sonst was, aber nicht über Sexualität. Es ist etwas Zentrales. Gerade aber, wenn es um etwas Wichtiges geht, wird gerade das auch sozusagen immer wieder Gegenstand dessen sein, was man von alters her immer schon den geistlichen Kampf genannt hat. Gerade die Dinge, die sozusagen ans Wesentliche, wo es ums Wesentliche geht, werden auch immer wieder besonders in Frage gestellt oder bringen uns besonders ins Wanken, müssen besonders erkämpft werden und so weiter. Ich möchte sogar so weit gehen, dass ich glaube, dass wir zurzeit in einer Zeit leben, in der gerade die Fragen, die das Thema betreffen, die Nagelprobe für den glaubenden Menschen sind. Das waren zu anderen Zeiten vielleicht andere Dinge. Ja, ein Christ, der in der Antike gelebt hat, den hat man irgendwie vor eine Götterstatue gezerrt und gefragt, streust du jetzt Weihrauch dieser Götterstatue oder nicht? Und der hat sich entscheiden müssen, stehe ich jetzt zu Christus oder stehe ich nicht zu ihm? Ja, mache ich das oder mache ich es nicht? Ja, manche haben gesagt, ach, das ist doch nicht so wichtig und mach halt und mach dann wirklich wieder anders. Man denkt, aber sehr viele haben gesagt, nein, ich stehe eindeutig zu Christus, lieber sterbe ich, bevor ich so etwas mache. Ich glaube, dass wir in unserer Zeit in diesen Fragen genau auch vor so eine Wahl gestellt werden. Hier entscheidet sich oft, meinst du es wirklich ernst mit deinem Glauben? Gerade weil hier auch sehr große Angriffe geritten werden gegen die Lehre der Kirche, dass vor allem jetzt junge Leute zum Beispiel auch wirklich herausgefordert werden, stehst du wirklich zu Christus? Ja. Es hat, wenn man sich das überlegt, wir sind ja alle geprägt vom Zeitgeist. Also ich glaube, das ist immer, wir dürfen nicht glauben, dass wir irgendwie außerhalb unserer Gesellschaft leben. Sollen wir auch als Christen gar nicht. Aber unterschätzen wir nicht, wie sehr das auch abfärbt. Wenn man immer wieder dasselbe hört, jeder Film, den man anschaut, hat eine Botschaft in eine gewisse Richtung. Alles, was in den Medien kommt und so weiter. Und das kann jetzt jeder mal für sich persönlich testen. Wenn man das Wort Sex hört, ja, was kommt einem schon in den Sinn? Ja? Kommen so als erste heilige Gedanken, schön, diese Hingabe, ja, ist das Herein, ist der Ausdruck der Liebe oder so. Aber das sind andere Dinge. Ja. Jetzt kommt daher vielleicht bei manchen Christen noch der Gedanke, darf nicht an Sex denken. Ja. In Wirklichkeit ist das natürlich blödsinnig. Wenn wir geprägt sind von einer falschen Sichtweise, dürfen wir uns nicht dieser Sichtweise anschließen und danach handeln, sondern wir müssen das Wahre suchen, worum es eigentlich geht. Seien wir uns aber bewusst, wie ich schon gesagt habe, dass gerade wenn es um etwas sehr Wichtiges und Inneres geht und Zentrales geht, dass dort auch die Angriffe besonders groß sein werden. Ja? Also wenn man das jetzt wirklich ganz beim Namen nennen will, wenn der Teufel angreifen will, dann wird er dort angreifen, wo ein Angelpunkt ist natürlich. Und wenn man so auf unsere Gesellschaft schaut und so wie wovon wir geprägt sind und was üblich geworden ist und so weiter, glaube ich, kann man hier einiges beobachten, wo Angriffe vielleicht auch schon gelungen sind, wo manche Breschen schon geschlagen sind. Und der Umgang mit Sexualität in unserer Gesellschaft, mit Sexualität ist eigentlich nichts anderes, als dass alles möglich sein muss. Es darf nichts irgendwie auch nur ausgeschlossen werden. Manche Dinge gibt es noch. Ich frage mich, ob die auch immer sozusagen verboten bleiben werden. Manche Dinge sind heute noch tabu, Gott sei Dank. Aber ich glaube, sehr vieles, was in früheren Zeiten sozusagen nicht noch als unmoralisch gegolten hat, muss heute anerkannt werden auf Biegen und Brechen. Muss den Kindern am besten in der Schule beigebracht werden, damit sie nur ja nicht es übersehen. Und außerdem, was ganz wichtig ist in der Botschaft, die der Zeitgeist uns einzutrichtern versucht, Sexualität darf keine, also ausgeübter Sex, darf keine Folgen haben. Das muss getrennt werden voneinander. Ja, dazu später noch, ob das wirklich das Gelbe vom Ei ist. Was haben wir für eine Aufgabe in der Welt? Wir als Christen. Wir sind in der Welt, um Zeugnis für die Liebe abzulegen. Für das Wort, das Fleisch geworden ist. Für Gott, der die Liebe ist. Und natürlich hat all das auch spielt all das auch eine Rolle bei der Art und Weise, wie wir mit Sexualität umgehen. Wenn Sexualität von Liebe getrennt wird, das passiert, müssen wir aufschreien, dürfen auf keinen Fall mitmachen. Johannes Paul II. Spricht von einem Evangelium der Liebe. Ja? Entschuldigung, ein Evangelium des Leibes. Die Aufgabe der Kirche ist es, dass das Evangelium allen Menschen verkündet wird. Ja? Wenn Gott Mensch wird, hat das ja Folgen. Er bringt uns bei, was Gemeinschaft bedeutet. Er bringt uns bei, was Leben aus der Liebe bedeutet. Er bringt uns bei, was echte Hingabe bedeutet. Alles das muss unsere Liebe prägen, muss unsere Sexualität prägen. Genau dort hat das seinen Platz. Also zusammenfassend, den ersten Punkt kann man einfach sagen, es wäre etwas Furchtbares, wenn man seine Religiosität von seiner Sexualität trennen wollte. Ja? Oder sagen würde, das hat ja miteinander nichts zu tun. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sexualität ist nicht nur etwas Nebensächliches, sondern etwas Zentrales in unserem Leben. Etwas besonders Heiliges, etwas, was man eben auch deswegen besonders schützen muss, womit man besonders behutsam umgehen muss, um sozusagen es so zu leben, wie es von Gott her gedacht ist. Was heißt das jetzt für die Ehe? Ich habe als Punkt sozusagen, ich gebe mir so drei Punkte an, gefragt, Ehe auf Probe, Fragezeichen, müssen wir auch realistisch sein, also das merkt man in der Seelsorge natürlich, eigentlich, manche wissen das gar nicht mehr, dass die Kirche das eigentlich nicht gut heißt, dass man auf Probe schon wie ein Ehepaar zusammenlebt. Wird doch kaum noch irgendwie gesagt und es herrscht völliges Unverständnis eigentlich, wenn man das hier und da anspricht. Ich habe die interessante Erfahrung gemacht, in der Ehevorbereitung kommen die meisten natürlich schon zusammenlebend, muss man jetzt sagen, wie es ist. Aber wenn man in der Ehevorbereitung, wo die schon wissen, dann und dann heiraten wir jetzt in ein paar Monaten, erklärt, warum die Kirche es lehrt, wie sie es lehrt, stößt man oft auf ganz offene Herzen. Und da habe ich oft schon gehört, also jetzt verstehen wir, was damit gemeint ist. Das hat ja wirklich, ist ja sehr logisch. Ja. Das hat ja Hand und Fuß. Ja. Also, aber ich weiß nicht, ob es gefruchtet hätte, wenn sie es früher gehört hätten oder sonst etwas. Also, was macht die Kirche? Die Kirche ist nicht nur engstirnig und eine Spaßbremse und gegen die junge Liebe so netter Menschen, sondern sie will etwas. Um zu verstehen, welche Rolle Sexualität in der Ehe spielt, muss man nur an die Dinge denken, die Sexualität ausmachen. Wir haben körperlich die Möglichkeit, uns ganz zu verschenken. Das heißt, der Mensch ist nicht nur zu einer geistigen Liebe fähig, dass man sich sozusagen gesellschaftlich aufeinander einlässt, man teilt ein Bankkonto, man erzieht gemeinsam Kinder, man baut zusammen ein Haus, man gehört zusammen, man ist vor anderen Menschen, gilt man als zusammengehörig und so weiter. Das sind ja eigentlich lauter geistige Dinge. Nein, der Mensch ist ganz in seinem körperlichen Leben dazu fähig, sich an den anderen zu verschenken. Denn Liebe heißt immer, in Wirklichkeit auf sich selbst zu verzichten und sich dem anderen hinzugeben. Und das findet ja im im ehelichen Akt statt, wenn Mann und Frau miteinander schlafen, darf das eben nicht eine sportliche Übung sein, sondern muss das Ausdruck höchster Liebe sein, die Freude, dem anderen alles zu geben. In Wirklichkeit ja nicht für sich etwas haben zu wollen, nur insofern es einem der andere schenkt. Dann führt es zur Erfüllung auch. Ja. Das heißt, sich ganz zu verschenken, sollte, kann man sozusagen nicht auf verschiedenen Ebenen stattfinden lassen und auf anderen noch nicht. Auch interessant, wenn man das mit Firmlingen bespricht, habe ich vor kurzem gemacht, habe ich so einen Fragekasten gemacht, da kommen diese Fragen halt auch, haben wir darüber geredet. Also warum darf man keine Sex vor der Ehe haben? Auch manche sagen, ach so, darf man nicht. Wenn man das mit drei Sätzen erklärt, miteinander zu schlafen heißt, sich ganz aneinander zu verschenken, ab wann verschenkt man sich wirklich ganz an den anderen? Wenn man heiratet, sofort, ganz normal gesagt, ohne lang zu überlegen. Sagt genau, deswegen gehört es da hinein. Ich kann nicht jemandem etwas schenken, ja, ein profanes Beispiel, das ist ein Schmäh für 4 Stunden, dass man 100er herauszieht, der gesagt, wer möchte 100er geschenkt bekommen haben? Ich, ja, der Geld machen sie alle auf, ja, und dann gibt man ihm die 100er in die Hand und lässt ihn selber nicht los. Und sagt, nein, ich will ihn haben. Und sagt, ja, ich schenke ihn dir. Und dann zieht man wieder zurück. Dann ist er meistens naturgemäß recht enttäuscht. Sagt, was macht man, wenn man mit jemandem schläft, aber sagt, ich will eigentlich noch nicht ganz. Was ist das für ein Geschenk? Was bleibt dabei übrig? Ja? Das ist in Wirklichkeit kein Geschenk. Eigentlich, hat es einmal jemand ausgedrückt, ist das wie eine Lüge mit dem Körper. Ja, mit Worten weiß man sofort, das ist eine Lüge gewesen, habe ich jemandem Unwahrheit gesagt. Jemandem zu schlafen ist eigentlich eine Lüge mit dem Körper. Ich tue so, mache alles, was es bedeutet, sich an den anderen zu verschenken, aber ich tue es nicht. Ziehst dann wieder zurück. Ja. Weil sich aneinander zu verschenken heißt, ganz Ja sagen zueinander auf allen Ebenen. Das nennt man heiraten. Ja. Die Kirche nimmt das so wichtig, dass sie sagt, eine sakramental geschlossene Ehe ist nur wirklich ganz vollständig, wir haben das letzte Mal, glaube ich, schon darüber gesprochen, wenn sie auch vollzogen worden ist. Wir wissen, dass katholisch geschlossene Ehen in verschiedenen Fällen annulliert werden können. Kann man feststellen, na, die haben nicht gültig geheiratet, das kann man auch nach mehreren Jahren sagen, das hat man jetzt festgestellt, also die Ehe war nicht gültig. Es gibt einen einzigen Fall, wo eine gültig sakramental geschlossene Ehe geschieden werden kann. Die haben gültig geheiratet und die Ehe kann geschieden werden, nicht annulliert, geschieden werden kann, und zwar dann, wenn sie nicht vollzogen worden ist. Man sagt, dass die Ehe war noch nicht vollständig. Das gehört dazu. Also, weil der Mensch sozusagen eben ein Wesen ist mit Geist, Seele und Leib. Das gehört zusammen, man darf nicht eins davon weglassen. Man kommt eigentlich so weit, dass wenn man das nicht so lebt, dass man sich überlegen muss, wie sehe ich jetzt eigentlich meinen Partner? Ich will noch nicht ganz Ja sagen zu ihm. Das muss man sich eingestehen. Ja, sonst würde man heiraten. Dann probiere ich ihn einmal aus. Oder schau mal, was drinnen ist. Oder rechne ich jetzt schon damit, dass wir nicht zusammenbleiben und will trotzdem jetzt etwas von ihm haben. Er soll sich einmal an mich verschenken, mein Partner. Aber ich noch nicht. Man merkt sofort, also Liebe schaut anders aus. Ja. Da stimmt was nicht. Und jetzt wissen wir natürlich alle, kriegen wir selber genügend Beispiele von Paaren, die sehr liebevoll miteinander umgehen, wo sich eine, auch vielleicht wenn sie schon vorher zusammengelebt haben, sich das dann auflöst, weil sie geheiratet haben und dieses Jahr gesagt worden ist. Wir haben auch letztes Mal schon darüber gesprochen, wo man sagt, naja, die haben das ja eigentlich vorher schon gemeint und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist sozusagen es glücklich zu Ende gegangen, aber man hat es eigentlich falsch begonnen. Ja? Man muss sich dessen bewusst sein. Man darf auch nicht vergessen, dass miteinander zu schlafen ja den einzelnen Menschen unglaublich auch prägt. Und auch das muss man sagen, das ist jetzt, weiß ich, ob das politisch korrekt ist oder nicht, ich habe längst aufgegeben, das herauszufinden, zu versuchen, dass Männer und Frauen hier unterschiedlich funktionieren. Ja? Ich glaube in der festen Überzeugung, dass ein Mädchen, eine Frau, wenn man das jetzt sehr profan ausdrücken will, sehr viel mehr investiert als ein Mann. Ein Mann kann sich oft viel leichter emotional wieder trennen von einer Frau, mit der er schon beisammen war, als einer Frau das gelingt. Das ist kein Ruhmesblatt für die Männer, das ist eher ein Ruhmesblatt für die Frauen, weil das natürlich schöner ist, wenn man sich mehr hineingibt. Aber man muss sich bewusst sein, dass der Mensch eben auch so funktioniert. Es gibt den bösen Satz, der natürlich einen wahren Kern hat. Männer lieben, um Sex zu haben, Frauen haben Sex, weil sie lieben. Ja, da ist was dran. Wie gesagt, das spricht sehr für die Frauen. Ja, und es ist eigentlich schlimm, wenn unsere Gesellschaft Mädchen das abgewöhnen will. Das, warum war unsere gesamte Geschichte, und das wird jetzt immer so als große Verknechtung gesehen, so voll von Dingen des Lobs der Jungfräulichkeit, des Schutzes der Frauen, der Dings, dass man so sehr achtsam war und unsere ganze Höflichkeitsformen sind geprägt davon, dass man sozusagen Frauen behutsam behandelt und so weiter. Das kommt eigentlich wirklich alles daher. Das wird jetzt alles immer wieder sozusagen weggewischt. Warum müssen wir als Christen da mitmachen? Wir könnten die Gesellschaft ja auch in eine andere Richtung zu prägen, zu versuchen. Ich habe eine Cousine, die mir mal etwas sehr Schönes gesagt hat. Ich glaube, das habe ich auch schon letztes Mal erzählt, aber hier passt es gut hinein. Die hat also ein bewegtes Leben als junge Frau gelebt und hat dann geheiratet und eine sehr, sehr schöne, sehr liebevolle Ehe geführt. Deswegen geführt, weil sie dann verwitwet war. Inzwischen ist sie nochmals wieder sehr glücklich geheiratet. Auch eine sehr romantische Geschichte, kann ich nachher noch erzählen. Aber die hat mir mal gesagt, sind wir auf das Thema zu sprechen gekommen, da war sie schon verheiratet und hat mir dann gesagt, jetzt wo ich verheiratet bin, weiß ich, warum die Kirche das sagt. Vorher habe ich es nie verstanden. Weil jetzt denke ich mir, wenn ich alles nur mit meinem Mann erlebt hätte, das wäre viel schöner. Ja? Wenn er nicht sozusagen einer von mehreren wäre. Ja? Sehr offen, aber eigentlich schön, es beschreibt genau das, worum es geht. Ja? Sich einmal ganz hinzuschenken. Jetzt kann man sagen, die armen jungen Menschen werden da mit solchen Forderungen von der Kirche gequält. Das geht überhaupt nicht mehr. Das ist ja also, der Druck ist so groß. Ich frage mich immer, ob man immer mit Druck nachgeben muss. Wenn es doch alle machen, ich glaube, die Geschichte lehrt uns, dass das, was immer alle machen, nicht immer das Beste ist. Oft die wissen, warum sie es machen, den besseren Weg gehen. Aber ich glaube, wir müssen daran arbeiten, überhaupt aber selbst daran zu glauben, dass es möglich ist und das dann auch versuchen weiterzugeben. Ja. Ich denke immer wieder gerne an ein Paar zurück, das ich auf die Ehe vorbereitet habe, die schon gemeinsam gewohnt haben, aber irgendwie während dieser Dings haben sie sehr zum Glauben gefunden und wollten also wirklich also Gas geben. Und da war ich halt mutig, habe das von einem anderen Priester gelernt, ich habe das jetzt schon öfter gemacht, gesagt, also jetzt wohnt ihr schon zusammen, aber traut euch noch die 6 Monate jetzt zu warten wieder, dann passt es halt wieder zusammen. Ja? Naja gut, aber ich hatte noch einen Sinn und so, ja, na, geht schon. Und am Tag nach der Hochzeit sind sie gekommen, haben sich unglaublich bedankt, vor kurzem hat mir ein Priester erzählt, sie haben ihm jetzt wieder davon erzählt, dass das so ein guter Ratschlag war, weil so schön war, es hat alles wieder zusammengepasst. Ja? Trauen wir uns. Trauen uns das auch weiterzugeben. Das heißt wirklich eine ganz wertvolle Botschaft. Ich finde es auch interessant, dass in unserer Zeit die Eheprobe, wenn man es so nennen will, ja allgemein üblich geworden ist. Das große Argument ist immer, naja, das ist doch furchtbar, wenn zwei Menschen heiraten und sich noch nicht wirklich gut kennen und so weiter. Und das geht dann schief. Also heute machen alle Ehe auf Probe und die Scheidungszahlen sind so hoch wie nie zuvor. Also das große Erfolgsmodell dürfte es nicht sein, traue ich mich jetzt einmal zu sagen. Ja. Der dritte Punkt, auf den ich noch eingehen will, ist das, was man verantwortete Elternschaft nennt. Das ist auch ein Thema, das immer wieder besprochen wird und das natürlich auch sehr wesentlich ist im Leben der Familie, in der Berufung der Familie, die Liebe zwischen Mann und Frau ist nicht nur etwas, was sozusagen zwischen zwei Menschen abspielt, sondern diese Liebe ist fruchtbar. Diese Liebe bringt neues Leben hervor. Ich staune eigentlich immer wieder, das ist doch unglaublich schön, das Konzept, das der liebe Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Sehr menschlich gesprochen, der liebe Gott hat sich überlegt, also wie sollen diese Menschen sich vermehren? Gibt ja auch andere Möglichkeiten, durch Zellteilung oder weiß ich was, ja, oder so wie die Fische, der eine legt ein Laich daher und der andere kommt danach später mal vorbei. Ja. Der Mensch hat eigentlich keine andere Aufgabe, als dass Mann und Frau einander lieben. Und das verwendet der liebe Gott, um neues Leben zu schaffen. Ich sage das bewusst so. Es ist furchtbar, das tröstet den Iris auf, wenn man das so hört, wenn er gesagt, es werden Kinder gemacht. Nein, so funktioniert das nicht. Ein Mensch kann keine Menschen machen. Aufgabe von Mann und Frau ist, einander zu lieben, sich aneinander zu verschenken. Und das ist der Raum, der von zwei Menschen geschaffen wird, in den hinein Gott neues Leben schafft. Das ist das, wie es auch funktioniert, weil man das sieht man immer wieder. Manche sind ganz erstaunt, die das nur noch mechanistisch und biologistisch sehen, dass der Mensch das eben nicht alles so planen kann. Ja. Es gibt ja Leute, die sehr verzweifelt sind, die planen ihr ganzes Leben und also jetzt zuerst Karriere und dann das und dann das und dann mit 35,5 Jahren das erste Kind und mit 37,75 Jahren das zweite Kind und so weiter, weil es muss diese Sternzeichen haben oder was weiß ich. Und plötzlich funktioniert das nicht. Ja. Ich habe mal eine Radiosendung gehört mit einem Therapeuten, der Paare betreut hat, das war überhaupt nichts Religiöses, die Schwierigkeiten gehabt haben, Kinder zu bekommen. Paare, von denen man schon festgestellt hat, das hat keine medizinischen Gründe. Das muss etwas Psychisches sein. Also gut, hat er versucht mit Entspannungsübungen und weiß ich was, ob sie Kinder bekommen können. Und das waren meistens eben Leute, denen in ihrem Leben bereits alles gelungen ist. Die haben also Karriere gemacht und haben ihr Leben geplant. Und zack, zack, und das erste Mal in ihrem Leben funktioniert das nicht so, wie sie sich das geplant haben. Ja. Und waren also sehr verzweifelt und dann immer leistungsbereiter. Und das ist immer weniger weitergegangen. Und wie gesagt, oft war dann die Therapie so, dass das Therapieziel dann im Laufe der Zeit sich geändert hat, dass man, also wie man gemerkt hat, es wird nichts mehr. Dann wird das Therapieziel halt sein, sich damit abzufinden, dass man keine eigenen Kinder haben wird, aber dass man vielleicht dann denkt, später ein Kind zu adoptieren oder sonst etwas, oder es einen Wert hat, auch als Paar einfach ein liebevolles Leben zu führen, Aufgaben zu haben in der Welt und so weiter. Und oft, wenn es soweit war in der Therapie, dass die sich eigentlich damit abgefunden haben, haben gesagt, also gut, unsere Aufgabe ist es halt, einander zu lieben, warten uns halt keine Kinder mehr, brav sind die Kinder gekommen. Kommt auch sehr oft, dass ein Kind adoptiert wird und dann plötzlich kommt das eigene Kind. Das ist genau eine Bestätigung dessen, was ich vorher gesagt habe. Aufgabe des Menschen ist es nicht, Kinder zu machen, zu planen und zu glauben, das ist alles in der eigenen Gewalt, sondern einander zu lieben, sich hinzuschenken. Und dort entstehen Kinder. Ja? Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig und wesentlich, dass man in der ehelichen Liebe die verschiedenen Aspekte nicht voneinander trennt. Das ist die Liebe, die Hingabe, auch die Lust, die gehört dazu, und die Fruchtbarkeit. Das gehört zusammen. Sobald ich eines herausziehe und sage, die anderen interessieren mich nicht, mir geht es nur um das, wird etwas Unappetitliches daraus. Ja? Es wird unappetitlich, wenn ich sage, es geht mir nur um die Lust. Ja, sind Männer, die gehen zu Prostituierten. Die lieben die Prostituierten nicht und wollen auch kein Kind mit ihr haben. Dann geht es um Lust. Ist nicht schön. Ist nicht das, was der liebe Gott wollte. Ja. Ich kann auch sagen, es geht mir nur um die Fruchtbarkeit. Ich suche jetzt mir einen Mann, der hat gute Gene. Ich liebe ihn nicht, aber ich möchte ein Kind haben, das irgendwie nicht anzuschauen ist. Und dann schicke ich den wieder in die Wüste. Das stimmt nicht. Ja. Das ist nicht das. Das merkt man sofort. Und genauso ist es auch, wenn ich sage, mir geht es nur um die Liebe, um die Hingabe, aber es darf keine Folgen haben. Es darf also keine Kinder dürfen entstehen. Aber ich bin ja so voller Liebe und so weiter. Das Wesen der Liebe ist eben, dass sie Folgen hat. Ja? Das hat der liebe Gott so gemacht, das ist kein Zufall. Das ist nicht ein Unfall in der Entwicklung der Schöpfung sozusagen. Das ist grundgelegt, das ist die Idee Gottes. Die Begierde und die Lust haben eine Rolle dabei, aber sie dürfen nicht den Ton angeben. Ja? Das wäre absurd, wenn man jetzt sagen würde, als guter Christ möchte ich sozusagen Sexualität ausüben, ohne dass es irgendwie mich befriedigt oder dass es mich hinzieht zu meinem Partner und so weiter. Das gehört ja alles dazu. Ja? Das wäre furchtbar, wenn man das ausklammern würde. Aber wenn das den Ton angibt und nicht mehr die Liebe, stimmt was nicht. Dann geht das in die falsche Richtung und kann sehr furchtbare Folgen haben. Der Grund, warum Humane Vitae, das ist die Enzyklika, die Paul VI. Geschrieben hat, ich glaube, das war einer seiner ganz großen prophetischen Taten, traue ich mir wirklich zu sagen, unglaublich viele Watschen dafür eingefangen, wo er eigentlich nicht anders geschrieben hat, als das, was die Kirche halt gelehrt hat, dass es die Zusammenhänge gibt, dass man sie nicht einfach durchbrechen soll, kurz zusammengefasst. Dieses Unverständnis, das ihm entgegengeschlagen ist, kommt, glaube ich, von dem Missverständnis in diesem Punkt, dass man die Dinge, die zusammengehören, nicht mehr zusammenlassen will, sondern voneinander drängen will. Ja? Da muss ich fragen, was drängt mich? Die Liebe oder die Begierde? Ja? Es hat einmal jemand ein Buch geschrieben über die Theologie des Leibes, Christopher West, ein Amerikaner, sehr gut zusammengefasst und lockerflockig. Und der stellt die, das heißt dann Theologie des Leibes für Anfänger oder so, glaube ich. Und der fragt, wofür ist eigentlich Empfängnisverhütung da? Also, eins ist klar, Empfängnisverhütung ist nicht dafür da, um Schwangerschaften zu vermeiden. Was? Wieso? Wofür? Natürlich, dafür ist sie da. Ja? Nein, dafür gibt es schon andere Gründe. Da gibt es genügend anderes. Es ist überhaupt kein Problem, eine Schwangerschaft zu vermeiden, wenn man nicht miteinander schläft. Empfängnisverhütung ist dafür da, damit man seine Begierde ungebremst ausleben kann. Ja? Wenn man sich das überlegt, stimmt das natürlich. Ja? Dass man etwas ausschalten will, auf welcher Form auch immer, damit man sozusagen nicht mehr an die Folgen gebunden ist. Damit nichts passieren kann, wie das so schön heißt. Ein Kind passiert dann, ja, wie das so schön heißt, wie eine Krankheit wird das behandelt. Und in Wirklichkeit heißt das nämlich, dass plötzlich nicht mehr die Person des anderen im Mittelpunkt steht, die Hingabe an den anderen, sondern das, was ich selbst sozusagen für mich gewinnen will, an Lust. Und plötzlich steht nicht mehr die Liebe im Mittelpunkt, sondern ich selber. Das ist eine Verschiebung sozusagen der Richtung, die aber alles anders macht. Also es geht da nicht nur darum, welches Mittel, wie, wann, wo, sondern um die grundsätzliche Frage, wofür Sexualität eigentlich dient. Das ist der große Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Biologisch funktioniert es bei allen gleich. Aber ein Hund, der eine Hündin bespringt, das ist nicht eine Liebesgeschichte. Ja. Das ist ein biologischer Trieb, der ausgelebt wird und wunderbar, alles klar. Aber der Mensch ist kein Tier. Ja? Das wäre furchtbar, wenn man in irgendeinem wurscht welchem Aspekt den Menschen reduziert auf ein Tier. Und bei der Sexualität passiert das leider. Man sagt, das sind animalische Triebe und wir müssen es genauso ausleben wie die Tiere. Nein, wir sind eben keine Tiere, wir sind Menschen. Der Mensch hat die Fähigkeit zu lieben, sich hinzugeben, sich zu verschenken. Die Liebe allerdings kommt immer aus der Freiheit. Es kann keine Liebe ohne Freiheit geben. Das kann man schon am Anfang des Buches Genesis nachlesen, dass der Mensch von Anfang an die Freiheit hat, auch Nein zu sagen, sonst gibt es ja keine Sünde. Deswegen gibt Gott den Menschen die Freiheit, wieder anders als die Tiere. Ein Tier kann nicht sündigen. Ja. Wenn ein Tier einen Menschen beißt, begeht das Tier keine Sünde. Sondern das hat in den Trieb gefolgt, da hat irgendwas nicht gepasst, ja, war falsch abgerichtet oder was auch immer. Ja. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen beißt, ja schon. Ja. Also, der Mensch hat die Freiheit, Ja und Nein zu sagen, sich zu entscheiden und deswegen auch die Möglichkeit zu lieben. Die Liebe kommt immer aus der Freiheit. Und in der Sexualität sozusagen ist das ausschalten zu müssen, gesagt, ich will nicht mehr Nein sagen, ich will nicht verzichten, da lernt man die Liebe. Es ist ganz simpel, es ist nicht kompliziert. Ja, es ist sehr einfach. Und deswegen muss man jetzt, wenn man zum Beispiel über Methoden der Empfängnisverhütung nachdenkt oder der Familienplanung, ja, eigentlich schauen, in welche Richtung das geht. Ganz prinzipiell muss man sagen, dass Kinder kriegen heutzutage, vor allem in unserer Gesellschaft, interessanterweise in den reichsten Gesellschaften der Welt und nicht in den ärmsten, als übel gesehen wird. Ja. Kinder sollten eigentlich prinzipiell verhindert werden. Ja, und hier und da passiert dann doch eins oder sonst etwas. Und auf keinen Fall darf man zu viele Kinder haben und so weiter. Und das Steuersystem ist ja auch darauf ausgerichtet, dass man es nicht sozusagen übertreiben soll. Ja. Interessanterweise in Gegenden, wo es viel schwieriger ist, viele Kinder aufzuziehen, gilt so im Denken der Menschen das Kind immer noch als ein Segen. Auch früher bei uns, wo größere Armut geherrscht hat, haben die Kinder mehr Segen gegolten. Sicher auch zusammenhängend damit, dass natürlich oft die Kinder dann auch die soziale Versorgung sichergestellt haben. Aber trotzdem auch von der Sicht der Kinder werden sie anders gesehen. Heute bringt man dann Jugendlichen bei, sie sollen es verhindern. Und wie ich habe schon gesagt, man sieht es teilweise wie eine Krankheit, auch wenn man die Ausdrücke anschaut, mit denen es beschrieben wird. Ich finde es auch interessant, heutzutage gibt es für niemanden mehr ein Problem, Zugang zu Verhütungsmitteln zu haben, und trotzdem steigen die Abtreibungszahlen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Grundeinstellung eine andere geworden ist. Ja? Dass da im Grundverständnis etwas schief läuft. Versuchen wir die verschiedenen Methoden einmal anzuschauen, ganz kurz nur gestreift. Man muss als eine Methode der Familienplanung heute sagen, das ist ja grauslich, aber es ist so, steht auch die Abtreibung. Wird von manchen heute gesehen, ich kann kein Kind bekommen, ich will kein Kind bekommen, dann lasse ich es abtreiben. Es wird als Mittel der Geburtenkontrolle eingesetzt. Und es ist eigentlich furchtbar, dass unsere Gesellschaft sich längst daran gewöhnt hat. Es wird in öffentlichen Diskussionen über alles geredet, es gibt kein Tabu mehr. Aber wenn irgendein Politiker oder auch ein Bischof sich öffentlich äußert, sagt, er ist dagegen, er findet das falsch, wird ihm der Mund verboten. Habe ich schon öfter erlebt. Werden Leute ausgeladen aus Sendungen. Müssen sie während der laufenden Sendung aufstehen und rausgehen. Unvorstellbar. Ja? Andere Themen werden diskutiert, aber das ist ein derartiges Gesinnungsterror teilweise schon, dass man sich wirklich wundern musste, wie das funktioniert hat, dass wir so weit gekommen sind. Die Antwort darauf ist sehr einfach, man darf keine Kinder umbringen. Ist halt so. Bitte bringt keine Kinder um. Mehr brauche ich jetzt dazu mal nicht sagen, es wäre ein eigenes Thema, aber wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Es wird plötzlich als das große Heilsmittel, das Kondom, gesehen. Der Papst wird sehr beschimpft, wenn er nicht sich dafür einsetzt, dass in Afrika möglichst viele Kondome verteilt werden und so weiter. Was bringt das eigentlich? Die Schwangerschaft wird verhindert. Das ist der Sinn. Zusätzlich noch, jetzt seit den letzten Jahrzehnten, als angeblich besonders sicherer Schutz gegen AIDS, der natürlich in manchen Ländern ein echtes Problem ist, auch bei uns natürlich, aber in afrikanischen Ländern oft noch viel mehr. Mir hat jemand erzählt, eine Krankenschwester in Kamerun, dort hat es große Kampagnen gegen AIDS gegeben und überall war das Allheilmittel, dass man möglichst viele Kondome verteilen muss. Und ich habe gesagt, überall dort, wo man das gemacht hat, ist die AIDS-Rate gestiegen. Ja. Wieder, ähnlich wie bei der Abtreibung, wenn man das Grundverständnis aushebelt, funktioniert es nicht mehr. Ja. Und außerdem, Verhütungsmethoden eigentlich alle zum Ziel, dass man das gerade in patriarchalischen Gesellschaften, ich wundere, dass die Emanzipation sich eigentlich da so auf diesen Zug mit draufgesetzt hat, dass eigentlich die Rücksichtnahme auf die Frau eigentlich sozusagen überwunden wird, gesagt, kann dir eh nichts passieren. Ja? Dass man eigentlich die Frau gerade dadurch verfügbarer wird. Ja? Dass man sagt, also ich sozusagen, selbst wenn der Mann AIDS hat, lasse ich trotzdem nicht zieren, weil es ist ja eh geschützt. So, es funktioniert nicht, das zeigt doch die Praxis. Die hochgelobte Methode der Pille, die Humane Vitae wird immer als die große Pillenenzyklika gesehen, das ist eine Verkürzung. Paul VI. Wollte nicht über ein medizinisches Produkt schreiben, sondern er hat über die Zusammenhänge von Fruchtbarkeit und Liebe und Sexualität geschrieben. Ich rate jedem einmal, die Enzyklika selbst zu lesen, ist nicht lang. Unglaublich schön, was man dort lesen kann, sehr bereichernd. Die Pille ist sozusagen ein medizinischer Eingriff natürlich. Ja, bringt den Hormonhaushalt der Frau durcheinander. Wieder eigentlich, was ist die Folge der Pille? Die Frau hat verfügbar zu sein. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, ich weiß nicht, ob überhaupt daran gearbeitet wird, aber es wird schon jemand machen, wenn man eine Möglichkeit finden würde, den Mann durch eine Spritze oder durch Medikamente sozusagen steril zu machen für gewisse Zeiten, das hat halt ein bisschen Nebenwirkungen und so weiter. Männer würden sich das nicht gefallen lassen, glaube ich. Würden das nicht nehmen, aber von Frauen verlangt man es. Auch aus einer Frage der Emanzipation, wir können nachher darüber reden, halte ich das für äußerst bedenklich. Ich habe einmal den Vortrag gehört einer Gynäkologin, die in dem Vortrag gesagt hat, sie hat irgendwann aufgehört, jungen Mädchen die Pille zu verschreiben, weil sie sich überlegt hat, wenn das ein Medikament gegen eine Krankheit wäre, Das müsste eine recht schwere Krankheit sein, dass ich so ein Medikament verschreibe, das derartige Nebenwirkungen hat. Dass der Hormonhaushalt der Frau eigentlich in Wirklichkeit überlistet wird. Das wird ja, die Pille funktioniert ja, indem der Frau hormonell vorgetäuscht wird, dass sie schwanger ist. Und das ständig. Das kann nicht normal sein. Es ist ganz interessant, dass sehr viele Grünbewegte sehr interessiert sind an natürlichen Methoden, weil sie sagen, wir wollen das mit unserem Körper nicht machen. Ja. Jetzt können wir Medizin uns vielleicht mehr Aufgrund geben, das Krebsrisiko steigt an und was weiß ich alles. Ja. Es gibt Theorien, dass durch viele Verabreichung der Pille in Wirklichkeit die ganzen Hormone schon im Grundwasser sind, dass eigentlich alle was davon haben. Lustig, wenn man liest, wie behutsam und wie aufmerksam man ist, also was kaufst du für ein Fleisch und haben diese Rinder eh nicht so viele Hormone bekommen und weiß ich was, und dann wird wirklich die Pille eingeworfen. Also, weiß nicht. Ein bisschen euphemistisch gibt es noch genannt, wird auch die Pille danach, wird so getan, als ob es dasselbe wäre, aber man nimmt halt danach. Die Pille verhindert den Eisprung, die Pille danach nicht, sondern die Pille danach verhindert die Einnistung, ist also ein abtreibendes Mittel. Wird sehr viel schon angewandt in vielen Ländern. Es klingt, wie gesagt, harmlos, aber ist in Wirklichkeit eine Abtreibung. Ketetto mit der Spirale wird eingebaut, damit sozusagen Einnistung des Eis verhindert wird. Jedes Mal, wenn ein Ei befruchtet wird, wird es abgetrieben. Und jetzt gibt es eben die von der Kirche, schreibt Paul VI., dass es selbstverständlich Situationen gibt im Eheleben, wo man verantwortungsvoll miteinander umgehen muss. Ja? Wo man schauen muss, wie können wir uns mehr Kinder leisten oder nicht. Und jetzt sagt der Papst etwas sehr Schlichtes, ganz Einfaches, nämlich, warum kann man nicht einfach auf das besinnen, was in der Schöpfung grundgelegt ist? Warum müssen wir jetzt irgendwelche Dinge erfinden, die alle miteinander unnatürlich sind? Wenn doch der Mensch selber dazu in der Lage ist, durch das, was Gott in ihn hineingelegt hat, dass es einen Zyklus der Frau gibt, fruchtbare und nicht fruchtbare Tage und so weiter. Wie gesagt, viele Grünbewegte sind, wenn es da von kirchlicher Seite irgendwelche neuen Forschungsergebnisse gibt oder Methoden und so weiter, sind oft sehr, sehr interessiert, weil sie das aus anderen Motivationen heraus sozusagen auch machen wollen, weil es eben etwas sehr Natürliches ist. Auch eine Erfahrung aus Kamerun, die ich gemacht habe, dort war ich ein paar Mal, hat die Kirche sehr schön herausgegeben, eine Broschüre für Frauen, die diese natürliche Methode beschreibt. Und ich habe mir das durchgelesen und ich habe das aus Österreich schon gekannt, wo das immer sehr kompliziert gewirkt hat, mit Temperaturmessen und was alles. Und das war dort alles nicht. Er sagt, naja, aber das fehlt ja was. Ich sagte, nein, wieso? Haben sie mir erklärt, und das wurde ich von verschiedener Seite auch schon bestätigt, in Afrika ist das völlig normal, dass die Frauen spüren, wann ihr Eisprung ist. Und dass sie davon rechnen können und so weiter, die haben viel weniger Probleme damit. Ich finde das interessant. Ja. Es kann schon sein, dass wir uns in unserer Entwicklung und in unserer Gesellschaft schon recht weit von der Natur entfernt haben. Und in Wirklichkeit wäre es eigentlich recht einfach, natürlich sozusagen mit sich selbst umzugehen. Schöne Sache war vor Jahren, das war noch in den 90er Jahren, glaube ich, ist in der ZIP 2 einmal ein Beitrag gewesen, da war noch der Hochner, hat das noch moderiert, und der wurde dann, also als Beitrag, da hat jetzt jemand ein Gerät erfunden, ich glaube, es war sogar ein Österreicher, wo man das also sehr viel leichter feststellen kann, die fruchtbaren Tage und die nicht fruchtbaren Tage. Und das wurde also ein kleiner Filmbeitrag gemacht und da hat man dann einen Teststreifen reingesteckt und dann hat ein rotes Licht geleuchtet an den fruchtbaren Tagen und ein grünes Licht an den empfängnisfreien Tagen. Und dann war der Beitrag vor zu Ende und dann kommt der Hochner ins Bild und sagt, typisch spontan, na, vielleicht kommt da mal ein Gerät auf den Markt, wo das grüne Licht leuchtet, wenn Kinder entstehen können. Und das hat mir so gut gefallen. Wir sind schon so oft verkehrt unterwegs irgendwie, ja. Wie wir mit der Fruchtbarkeit der Liebe umgehen, ja, mit der Möglichkeit, dass aus der Liebe zwischen Mann und Frau Kinder entstehen. Es gibt Momente, es gibt Gründe, dass ein Ehepaar sagt, wir können nicht mehr Kinder bekommen und so weiter, aber vom Grunde her ist das unglaublich wichtig, dass wir das große Gesamte nicht aus dem Blick verlieren. Kinder muss man immer als Geschenk annehmen. Nicht wir planen die Kinder. Und es ist, noch einmal, es ist interessant, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt viel mehr darüber diskutieren, dass man nur nicht so viele Kinder bekommt, als die ärmsten Länder der Welt. Ja. Ich glaube, unser Problem ist, und zwar nicht nur bei diesem Thema, dass wir Dinge, die etwas unglaublich Schönes sind, etwas Großes, zuerst einmal als Problem sehen. Und da muss darüber diskutiert werden und gestritten werden und so weiter, statt dass die Freude an dem Schönen, dass es ist, im Vordergrund steht. Dass wir einfach uns sehen, wie groß und positiv es ist und dann natürlich uns auch mit allen Aspekten beschäftigen. Aber das, glaube ich, sollten wir als Christen lernen und damit uns auch unsere Gesellschaft bereichern, dass wir diese Haltung wieder lernen. Einfach die Freude und die Zuversicht an allem, was mit Liebe, Sexualität, der Beziehung zwischen Mann und Frau zusammenhängt. Dass die Liebe zwischen Mann und Frau Kinder als Folge hat, ist das Natürlichste und Normalste der Welt, so wie es seit es Menschen gibt. Verlernen wir es nicht und lassen wir uns vom Evangelium in die ganze Schönheit und Herrlichkeit der Liebe einführen. Amen.